Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Jeder Konzern, der daran beteiligt ist, bräuchte eigentlich seine eigenen Investigativjournalisten. Also genauso wie viele große Konzerne ja in der NS-Vergangenheit es so gemacht haben, dass sie Historiker beauftragt haben, selber zu schauen, okay, wie war eigentlich unsere Rolle damals sehr tragisch als großes deutsches Unternehmen. Und ich glaube, das, was es jetzt bräuchte, ist, dass die großen Konzerne und allen voran jetzt, weil es die letzten Tage ja auch super präsent war, die Deutsche Bank, sich ihren eigenen Investigativjournalisten holt, der, ohne dass es irgendwie redigiert wird, jeden Tag ein Update macht.
Neue Woche, neues Glück. Hallo und herzlich willkommen oder wie wir gerne sagen, moin zusammen. Hier ist Steffi von Resonanz und Replik, eurer kleinen Audiokolumne und an meiner Seite der geschätzte
Micha. Hallo zusammen.
Kommen wir direkt zum Punkt. Wir möchten euch wieder einen Podcast vorschlagen, der ein ernstes Thema hat, aber das Überthema ist eigentlich sogar ein, ja, sagt man wirtschaftliches? Ich weiß es gar nicht. Also es geht um eine Branche sozusagen. Es ist ein Branchenpodcast.
Es geht um Kommunikationsberatung, aber ich finde, es geht auch um Gesellschaft.
Ja. Wie heißt denn der Podcast, den wir heute vorstellen möchten, Micha?
Dieser ganz neue Podcast heißt How to get cancelled online fast.
Dies ist, wie du schon sagst, ein ganz neuer Podcast. Das heißt, es gibt erst eine Folge.
Zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme.
Das ist richtig. Die Chancen sind hoch, dass es noch keine zweite gibt, bis wir veröffentlicht haben. Zumindest so, wie sie das angekündigt haben, in welchem Turnus sie erscheinen wollen. Nämlich keinen festen Turnus, sondern wenn es ein Thema gibt, was medial aufkocht, riesig besprochen wird und ich glaube, das muss schon über die Landesgrenzen hinaus sein, dann wollen sie sich zu Wort melden. Oder wie Philipp Jessen gesagt hat, wenn der Medienwald rauscht, sind sie da. Ja. Aktuell geht es um das Thema Jeffrey Epstein, respektive die Epstein-Files. Wollen wir kurz erläutern, wer die beiden Herren eigentlich sind, die uns was erzählen wollen? Einen Namen habe ich schon gesagt, Philipp Jessen.
Und der andere ist Charles Barr.
Wer sind die beiden, Micha?
Philipp Jessen ist jemand, der früher für den Stern gearbeitet hat in der Chefredaktion. Mhm. Heute Gründer von Story Machine, also einer Kommunikationsberater.
Genau.
Und daneben Charles Barr, ein bekannter Jungunternehmer aus Hamburg, soweit ich das weiß, der für TikTok gearbeitet hat, TikTok Deutschland, und heute als strategischer Berater Unternehmen für die digitale Welt wappnet. So wird es zumindest im Podcast dargestellt.
Ja,
genau.
Das heißt also zwei sogenannte Kommunikationsexperten, unterschiedlicher Generationen, muss man sagen. Das macht es auch ein bisschen interessant, finde ich, weil sie nicht immer einer Meinung sind oder einfach eine andere Perspektive jeweils einnehmen. Mhm. Sprechen über den Epstein-Komplex ist, glaube ich, die bessere Formulierung.
Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, aus rein kommunikativer Sicht.
Genau, richtig.
Ja, also es geht jetzt hier nicht um neue Erkenntnisse oder sonst was, sondern es geht wirklich rein aus der kommunikativen Brille.
Was ich sehr interessant finde, weil sie beleuchten wirklich die Kommunikation aller Beteiligten und Seiten. Angefangen natürlich bei der Trump-Regierung bis hin zu, wie hat Epstein selbst kommuniziert, als er noch lebte. Nämlich relativ sorglos bis naiv, in der Annahme, niemals entdeckt zu werden. Dann geht es auch um die PR-Maschinerie des Palastes Windsor rund um Andrew. Mhm. Also das ist schon sehr interessant, wie sie das auch auseinanderdröseln, wie sie das diskutieren auch.
Ja, und tatsächlich auch eine Welt beleuchten, die mir ehrlicherweise total fremd ist, nämlich TikTok. Mhm. Ja, dass es da zehntausende Memes zu Jeffrey Epstein gibt.
Ja, sehr interessant. War mir auch nicht bekannt, aber weil ich mich eben auch in der TikTok-Welt gar nicht beschäftige, ist die Tatsache, dass man wohl vorübergehend nicht bei TikTok posten konnte, wenn es den Hashtag Epstein trug. Und alles, was rund um diese Kommunikation mit Epstein war und so gehashtagt und gelabelt war, tauchte nicht auf. Und das besprechen sie dann auch, wie das kommuniziert wurde, ungeachtet der Tatsache, dass man vielleicht hinterfragen könnte, wieso ist das so und ist das hier eine Zensur oder was steckt dahinter? Und TikTok hatte dann kommuniziert, dass es irgendwo geregnet hat in den USA, wo sie nämlich irgendwie einen Server haben in einer Kooperation mit Oracle und es da zu einem Stromausfall kam, wo die beiden auch sagen, es ist halt schwer zu erklären, dass dann da nur ein Hashtag dann nicht funktioniert.
Klingt auf alle Fälle seltsam.
Ja. Hm? Und dass man das auch hätte anders kommunizieren können. Auch nur ein Seitenaspekt, tatsächlich geht es ja viel um die US-Regierung, wie sie was behandelt, wie sie was kommuniziert. Interessant fand ich auch den Einwurf von Philipp Jessen, dass alle Opponenten sozusagen von Trump, allen voran die Comedy-Szene, Stichwort Kimmel Fallon und so, dass sie alle Trump als Idioten darstellen, der nur Scheiße baut, salopp gesagt, und er das für eine total kluge Strategie von Trump hält, dass er sich so verkaufen lässt, sozusagen, und stellt es in Frage, ob das nicht eine kluge Strategie ist, um seine eigene Kommunikation und seine eigene Taktik weiter nach vorne zu bringen. Wie siehst du das?
Ich würde dem nicht komplett zustimmen, aber es hat ja schon irgendwo Methode, ne? Und die Frage ist dann vielleicht immer, was ist Dummheit und was ist Gerissenheit oder Narzissmus? Mhm. Auf jeden Fall finde ich die Perspektive, die in dem Podcast immer wieder aufgemacht wird, sehr interessant, weil sie schon auf den Medienbetrieb eingeht, die ganzen Probleme auch zeigt und auch zeigt, dass selbst Akteure, die erfolgreich in der heutigen Medienwelt unterwegs sind, trotzdem teilweise noch versuchen, nach den alten Regeln zu spielen, die so nicht mehr gelten. Ja, also da wird dann irgendwie, geht es um Richard Branson, was der Epstein geraten habe, so von wegen soll er sich mehr als Philanthrop darstellen. Und auch einer der Hauptberater von Donald Trump hat ja hier auch versucht, Epstein zu beraten, ne? Mr. Yeah. Float the Zone with Shit, also known
Steve
as...
Steve Bannon.
Genau, danke. Was mir gut gefallen hat, und ich glaube, das kam von Philipp Jessen, ist der Begriff der Übermalung aus der Kunst.
Mhm. Das stimmt. Ein schönes und Bild, buchstäblich.
Kernaussage ist im Prinzip, dass es Bilder gibt in der Kunstwelt, die so oft restauriert bzw. übermalt worden sind im Rahmen der Restaurierung, dass dann vom Original gar nichts mehr übrig ist. Es geht einfach darum, jetzt gar nicht so sehr darum, ob das kunsthistorisch ganz präzise ist, sondern mehr darum, wie eben in der Öffentlichkeit dann Wahrheiten übermalt werden, so lange, bis niemand mehr weiß, was ist denn jetzt wirklich passiert? Wie ist denn diese Person wirklich? Wie ist der Sachverhalt? Und das geht halt heute immer mehr und immer schneller.
Ich würde gerne nochmal auf die Memes eingehen, weil ich fand interessant, was Charles Barr dazu gesagt hat oder welche Befürchtung er geäußert hat, nämlich, dass so quasi die Entdämonisierung von Epstein so ein bisschen passiert bei TikTok, weil es gibt 54.000 Memes rund um das Thema. Also entsprechend irgendwie lächerlich gemacht, witzig gemacht und sowas, und dass dadurch die ganze Geschichte immer weiter ironisiert wird und dass das Leid der Opfer dann mehr mit so einer Distanz wahrgenommen wird und das eigentliche Problem verschwimmt, und er ist halt in Sorge, dass das schon ein Anzeichen dafür ist, dass niemals schon aufgrund der Schwemme der Memes und von Social Media, dass die Grundlagen für echte juristische Aufarbeitung dadurch fast entzogen werden. Fand ich eine steile These, hat Philipp Jessen so auch nicht gesehen?
Ja, finde ich auch eine steile These, weil ich finde, man muss ein bisschen auseinanderhalten. Der Fakt, dass bisher praktisch nur in europäischen Ländern irgendwie Strafverfolgungsbehörden tätig geworden sind im Wesentlichen, liegt ja wohl eher daran, wie frei die jeweiligen Behörden agieren und wen sie meinen schützen zu müssen und wen nicht.
Und ob da eine schützende Hand tatsächlich drüber liegt. Ja, sich genauso. Also es ist ja auch schon augenfällig, wie du sagst, wo ermittelt wird beziehungsweise wo nicht. Interessant fand ich auch nochmal, dass die Kommunikation von Behörden da nochmal thematisiert wird, auch im Allgemeinen und auch USA im Besonderen, dass die Art und Weise, wie die kommunizieren, teilweise auch sehr schlecht, und es werden auch Beispiele gemacht, wo die Leute dann misstrauisch werden und dass sowas eher noch Verschwörungserzählungen befeuert und die Glaubwürdigkeit dann auch in Behörden immer weiter erschüttert wird. Und dass die Menschen kein Vertrauen mehr haben dann in die Systeme und dann plötzlich so Leute wie Xavier Naidoo sich bestätigt fühlen und so, ne? Also sie ziehen ja auch immer wieder mal Parallelen hierher, greifen Themen und Beispiele hier auf, die ins gleiche Horn blasen. Finde ich schon sehr interessant, wie sie das auseinandernehmen und wie sie das einschätzen und skizzieren.
sehr interessant, weil die Perspektiven so unterschiedlich sind und sie natürlich auch gewohnt sind, selbst so zu überlegen, was kann man denn jemandem raten? Da geht es ja auch um die Frage, würde man ein Mandat von Prinz Andrew beispielsweise annehmen? Mhm. Was würde man dem raten? Mhm. Kann man dem überhaupt noch was raten? Wird auch gezeigt, dass er offensichtlich schlecht beraten gewesen ist, als er noch direkt vom Palast beraten wurde. Gibt ja dieses legendäre BBC-Interview.
Ja, gut, das war ja sein Sargnagel, so, ne?
Ja, und das ist ja schon lange her, ne?
Aber das hat ihn ja wohl selber ins Verderben gezogen, weil er sich so dumm und so schlecht angestellt hat und so unglaubwürdig wiedergekommen ist. Er hat ja wohl auch aufgrund der schlechten Resonanz dann das halbe PR-Team da ja auch gefeuert, ne? Haben sie ja auch gesagt.
Ja, also und heute hat er kein PR-Team mehr.
Schon allein, weil er es sich nicht mehr leisten kann?
Ja.
Haben sie auch gesagt, weil für sowas bräuchtest du, um deine Reputation in irgendeiner Form wieder herzustellen, bräuchtest du echt gute, teure Leute, die er sich jetzt so gar nicht mehr leisten kann.
Ja, und doch irgendwie interessant, wen es dann erwischt und wen es nicht erwischt, ne?
Absolut.
Also das zieht sich ja hier so durch diese Affären durch und auch die Diskussion zwischen den beiden, die dann so gegen Ende des Podcasts hin und her wogt, nämlich könnte ein zweiter Fall Epstein im Zeitalter von Social Media nochmal geschehen oder nicht geschehen. Und da sind sie sich auch nicht einig.
Nee, das stimmt, ja.
Ob das nochmal passieren kann. Also ich finde es recht unterhaltsam und auch abgewogen in der Argumentation.
Ich finde auch ganz spannend, wie sie, das habe ich so nicht gesehen und betrachtet, aber zum Beispiel wie die Frau Melinda von Microsoft-Gründer Bill Gates sich quasi in ihrem eigenen Ex-Frau sich in ihrem eigenen Podcast geäußert hat.
Jetzt hat seine Frau einen eigenen Podcast und hat ihn mit 3 Sätzen völlig zerschlagen. Und indem das Messer nicht in den Rücken, sondern indem das Messer schön von vorne in die Brust gerammt, indem sie gesagt hat, mir tun die Mädchen leid. Es erinnert mich an die schlimmsten Szenen meiner Ehe und der Kontakt zu diesem Menschen ist einer der Hauptgründe, warum ich mich von ihm getrennt habe. Und diese 3 Sätze im eigenen Podcast, wann hätte eine Ehefrau früher einen eigenen Podcast gehabt? Ja? So, und diese ganze Lügen von Bill Gates sind da in sich zusammengefallen.
Wie auch Philipp Jessen sagt, das ist auch eine neue Form der Kommunikation. Jemand, der sich in seinem eigenen Podcast äußert, losgelöst von anderen Medien sozusagen.
Heute jeder Staaten, dass sie so eine Beachtung findet, ist ja nicht nur der Tatsache geschuldet, dass sie die Ex-Frau von Bill Gates ist, sondern dass sie ja auch durch die Scheidung Milliardärin geworden ist. Also die hat ja natürlich immer noch eine ganz andere
Gut, wir haben auch einen eigenen Podcast, ohne Milliardär zu sein.
Genau.
Also auf jeden Fall fand ich den Aspekt halt auch, also wie sie es auch einordnen mit Melinda Gates, also einfach, da sind wir auch wieder beim Thema Kommunikation, die Art und Weise, wie heute auch Informationen nach außen dringen können oder wie man kommunizieren kann und wie sie es dann quasi über ihren eigenen Podcast geschafft hat, ihren Mann zu diskreditieren, vollends sozusagen. Also
ja, beziehungsweise einfach ihre Sicht der Dinge nahezulegen und es sieht dann so aus, als ob er hier sehr deutlich gelogen hat.
Ja, genau.
Das ist sicherlich so ein Thema gewesen. Umgekehrt besprechen Sie ja auch, dass ja da viele Namen auftauchen in diesen Epstein-Files. Der Name der früheren Kanzlerin Angela Merkel.
Ja, fand ich auch spannend.
Da ist ja gar nichts dabei gewesen und auch die viel zitierte, also Angela Merkel wird halt genannt quasi so als Gegnerin, aber die war da nicht in Kontakt mit irgendwem aus dem Netzwerk und auch diese sogenannte Bill Gates-Mail.
Das ist ja auch alles bekannt so, aber es geht ja in dem Kontext eher darum, dass Medien das für sich nutzen, einfach um Clickbaiting und sowas zu machen. Also das Stichwort Kommunikation und da gibt es ja auch eine deutliche Kritik gegen die Presse respektive Medien, die jetzt auch einfach versuchen, ein Stück von diesem Kuchen auch noch abzukriegen als eigene Recherche sozusagen, auch wenn das völlig inhaltslos ist. Das fand ich halt auch einen guten Einwand und eine gute Beobachtung einfach.
Ja, wobei dieses Inhaltslose hat es ja eigentlich schon immer gegeben. Es ist sicherlich stärker geworden. Auf was Sie gar nicht eingehen, ist das Thema der Regulierung. Mhm. Ja, und jetzt nicht nur Social Media erst ab einem gewissen Alter zu erlauben, sondern man könnte ja auch presserechtlich fragen, ob Social Media nicht reguliert werden müsste. Weil es natürlich ein absoluter Witz, wenn man sich in irgendeiner öffentlich-rechtlichen Mediathek in Deutschland einen Film, der ab 16 ist, angucken möchte, dann muss man sich da verifizieren oder kann den erst ab 22 Uhr gucken.
Genau.
Und ich möchte gar nicht wissen, was ich parallel auf TikTok finden könnte. Bei Insta und Co. wissen wir, was man da finden kann.
Ja.
Von daher, das ist halt auch ein großes Mysterium unserer Zeit, warum es hier überhaupt keine Regulierungsansätze mehr gibt. Das ist schon schwach.
Ja, weil es wahrscheinlich die Behörden absolut überfordert. Also das Thema Social Media ist ja auch dann schon lang genug auf dem Markt, als dass wir jetzt überhaupt darüber erst reden, ob das vielleicht reguliert werden muss. Also wir tun ja auch so, als wäre das ein ganz neues Phänomen, was erst letztes Jahr aufgetaucht ist und wir sind noch in der Beobachtung. Weißt du, also da frage ich mich halt auch, wie viel Lobbyismus hat es da auch gegeben, dass keiner auf die Idee kommt, vorher da einzugreifen?
Ja, ist so.
Ich sag mal ganz doof, jede Schraube, die auf den Markt kommt, muss erstmal durch den TÜV.
Und ja, muss hier nicht.
Ja, genau.
Schöne Szene übrigens in dem Film, der, wie heißt er mit Kevin Spacey, Die üblichen Verdächtigen. Der größte Trick des Teufels war es, alle glauben zu machen, dass es ihn nicht gibt. Und ich glaube zum Beispiel auch nochmal kommunikativ, der größte Trick von Donald Trump ist bis heute, die Leute glauben zu machen, dass er ein Idiot ist.
Ein Aspekt, der mir da jetzt noch einfällt, das war, glaube ich, auch Jessen, der halt nochmal zum Thema Flood the Zone with Shit von Steve Bannon gekommen ist. Mhm. Dieser ganze Ansatz referenziert ja auch darauf, dass die Öffentlichkeit angeblich nur in der Lage ist, sich um zwei Themen zu kümmern, zwei bis maximal drei Themen zeitgleich.
Ne? Fand ich spannend.
Dafür reiche die Aufmerksamkeit aus. Ja?
Fand ich auch spannend. Habe ich auch schon mal gehört, dass ab einer Größe eines Themas sozusagen, ne, die Medien, weil sie dann auch den Aufwand haben, das zu recherchieren, das auszuwalzen, fand ich auch spannend auf jeden Fall, dass bei zwei, maximal drei Großthemen dann du alles andere im Windschatten machen kannst.
Ja, genau.
Ja.
Und vielleicht ist jetzt auch aktuell, ich meine, dieser Podcast wurde aufgenommen, bevor die USA zusammen mit Israel gegen den Iran wieder vorgegangen sind, und zwar ganz massiv. Mhm. Ja, da fühle ich mich dann auch aus dem Zitat aus dem Podcast erinnert. What Trump changed while you weren't looking, gab es von einem US-Medium eine Rubrik, und vielleicht haben die jetzt auch nochmal was zu füllen dann in den nächsten Tagen und Wochen. Ja, Steffi, dein Fazit zu diesem, zumindest was die Art der anlassbezogenen Veröffentlichungen angeht, ungewöhnlichen Podcast?
Finde ich interessant. Was mir gefällt, ist, dass sie eben, das hatte ich eingangs schon gesagt, also sie haben große Schnittmengen, aber auch eben unterschiedliche Perspektiven. Und ich finde beide Perspektiven interessant, nämlich die Sicht der jungen Generation, der 20-somethings oder wie man heute sagt, Gen Z. Ja, ich würde sagen, Philipp Jessen ist ja so eher so unser Alter, würde ich sagen, ne? In his 40s. Mhm. Finde ich spannend. Es ist jetzt erst eine Folge, die wir gehört haben, weil es bis zur Aufnahme auch keine weitere gab und möglicherweise auch keine gibt in naher Zukunft. Aber ich würde dranbleiben, weil das Kommunikationsthema mich sehr interessiert und es auch so ein bisschen auseinanderdröselt, so aus der Perspektive von Kommunikationsprofis, wie man was sagt und sowas. Also ich finde, ich nehme für mich da auch selber mit, wie ich Sachen lese oder aufnehme in mich mit einer nochmal anderen Perspektive. Was hat wohl der Medienprofi im Hintergrund empfohlen, es wie zu machen? Also ich finde es schon ganz spannend. Also kein polemischer Meinungspodcast oder sowas. Oder polarisierender.
Ja, das stimmt.
Oder so.
Ja. Gar nicht. Und auch, also wirklich, hatte ich ja schon gesagt, abgewogen, sachlich, nüchtern, kann man sich gut anhören. Ich bin gespannt, was da noch für Themen besprochen werden.
Ja, ich auch. Also wir drücken den beiden erstmal die Daumen, dass sie einen erfolgreichen Start hatten und dass sie weitere Themen besprechen. Und dann hören wir uns das nochmal an.
Ja.
Wunderbar.
Danke fürs Zuhören. Bleibt uns treu und hört nächste Woche wieder rein, wenn es wieder heißt Resonanz und Replik.
So ist es. Schöne Woche euch noch. Bis dann. Ciao.
Danke. Ciao.